Ja, wenn wir diese Welt in irgendeiner Form zum Besseren verändern wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen. Ja, selbst dann, wenn wir nur bequem in einer halbwegs guten Welt leben wollen, dann fängt das bei uns selbst an. Wir tragen die Verantwortung dafür, wie es in unserer Welt aussieht. Oder ich mache es mal noch persönlicher. Ich trage dafür Verantwortung. Du trägst dafür Verantwortung, wie es in unserer Welt aussieht. Wir gestalten unsere Welt. Ob es mir und anderen in dieser Welt gut geht, das hängt eben auch davon ab, wie ich mich verhalte in den alltäglichen Situationen. Das ist die These, die ich heute einmal so in den Raum stellen möchte. Und ich werde sie gleich anhand von einem Bibeltext untermauern. Hoffe ich, dass das gelingt. Aber sehnt ihr euch nicht auch nach einer Welt, in der man friedlich leben kann? Also ich schon. Ich möchte nicht ständig irgendwie auf der Hut sein müssen, ob ich womöglich gerade angelogen werde. Ich möchte nicht ausgebeutet werden. Ich möchte selbst gerecht behandelt werden. Ich möchte, dass es in unserer Gesellschaft auch gerecht zugeht, auch für andere. Ich möchte von meinen Überzeugungen reden können, ohne irgendwie jetzt Angst haben zu müssen. Und ich möchte auch meinen Glauben frei ausüben können. Ob das möglich ist, das hängt von den oft unausgesprochenen kulturellen Werten ab, die unsere Gesellschaft so prägen. Und an dieser Prägung habe ich eben einen Anteil. Dadurch, wie ich mich verhalte, das prägt unsere Gesellschaft. Und meistens geschieht das eben nicht im großen Stil, sondern im Kleinen. Mein Verhalten ist ein Beitrag auch zu unserer Kultur. Wir stehen ja irgendwie ständig in der Gefahr, dass es genau andersherum passiert. Nämlich, dass wir uns von unserem Umfeld beeinflussen lassen. Und zwar meist zum Negativen hin. Ne, das macht doch jeder, ist dann so die Ausrede, die wir gern verwenden, wenn wir selbst etwas tun, was wir bei anderen eigentlich nicht gutheißen würden. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kinder an der Ampel überfahren werden, aber wenn ich es dann eilig habe, dann beschleunige ich eben doch noch mal schnell, um bei Dunkelgelb noch über die Kreuzung zu kommen. Das macht doch jeder. Oder ich möchte selbst nicht angelogen werden. Aber im Bedarfsfall biege ich dann die Wahrheit doch so ein bisschen hin. Das macht doch jeder. Oder ich ärgere mich, wenn große Konzerne durch Tricksereien Milliarden an Steuern sparen. Aber wenn sich mir die Gelegenheit bietet, dann schummle ich bei der Steuererklärung, dann übertreibe ich bei der Einstufung zur Pflegestufe, dann lasse ich im Betrieb auch mal was mitgehen oder ich einige mich mit dem Handwerker auf eine Bezahlung ohne Rechnung. Das macht doch jeder. Ich würde auf keinen Fall wollen, dass meine Töchter sexuell ausgebeutet werden. Aber im Internet fördere ich dieses Geschäftsmodell solcher Ausbeutung, wenn ich erotische oder pornografische Seiten ansurfe. Das macht doch jeder. Das macht doch jeder. Das ist die Haltung, die unsere Gesellschaft von innen heraus kaputt macht. Das macht doch jeder, sorgt dafür, dass mein Umfeld negativ geprägt wird, selbst wenn ich kurzfristig Vorteile daraus ziehe. Das macht doch jeder, ist die schlechteste aller Ausreden für Verhalten, das eigentlich nicht gut, ja, das im Grunde regelrecht böse ist. Wir alle tragen eine Verantwortung dafür, wie es in dieser Welt aussieht. Eigenverantwortung eben. Und das ist mein Thema heute. Und vielleicht sagt jetzt einer, boah, das ist mir echt jetzt ein bisschen zu groß abgebissen. Ich will doch einfach nur ganz simpel mein kleines Leben leben. Aber auch dann würde ich sagen, solltest du heute die Ohren spitzen. Vor allem, wenn du so eine spirituelle Ader hast oder der Glauben in deinem Leben eine Rolle spielen soll. Auch dir habe ich unter der Überschrift Eigenverantwortung etwas Wichtiges zu sagen. Wobei nicht ich, sondern das Wort Gottes, denke ich. Der Bibeltext, den ich heute auslegen möchte, den finden wir bei dem Propheten Hesekiel. In den Bibeln findet sich auch noch so eine andere Aussprache, Ezechiel. Aber ich habe mich so an Hesekiel gewöhnt, dass ich mit eurer Erlaubnis lieber bei dieser Aussprache bleibe. Ja? Also schaut in euren Bibeln nach, wie es dort geschrieben ist, ist einer der Propheten im Alten Testament. Und dieser Bibelabschnitt ist jetzt kein Wohlfühltext, das muss ich zugeben. Aber hinter dieser rauen Schale, da verbirgt sich ein guter und sehr wertvoller Kern. Wir schlagen auf. Hesekiel Kapitel 14, die Verse 12 bis 23. Hesekiel 14, 12 bis 23. Wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir: Du Mensch, stell dir vor, ein Land bricht mir die Treue und sündigt gegen mich, und ich lasse zur Strafe die Lebensmittelvorräte zu Ende gehen und schicke eine Hungersnot ins Land, durch die Menschen und Tiere umkommen. Selbst wenn in diesem Land die drei Männer Noah, Daniel und Hiob lebten, könnten sie trotz all ihrer Rechtschaffenheit doch nur ihr eigenes Leben retten. Das sage ich, Gott, der Herr. Oder stell dir vor, ich lasse Raubtiere ein Land durchstreifen und die Bewohner töten, und das Land wird zur trostlosen Wüste, weil aus Angst kein Mensch mehr hindurchreist. Selbst wenn diese drei Männer darin lebten, könnten sie doch nicht einmal ihre Söhne und Töchter retten, sondern nur sich selbst. Das Land aber würde zur Einöde werden. Das schwöre ich, der Herr, so wahr ich lebe. Oder stell dir vor, ich lasse Krieg in einem Land ausbrechen und Mensch und Tier durch das Schwert umkommen. Selbst wenn diese drei Männer darin lebten, könnten sie noch nicht einmal ihre Söhne und Töchter retten, sondern nur sich selbst. Das schwöre ich, der Herr, so wahr ich lebe. Oder stell dir vor, ich schicke die Pest in ein Land und rotte in meinem Zorn Mensch und Tier erbarmungslos aus. Selbst wenn Noah, Daniel und Hiob darin lebten, könnten sie noch nicht einmal ihre Söhne und Töchter retten, sondern nur sich selbst, weil sie sich treu an mein Recht hielten. Das schwöre ich, der Herr, so wahr ich lebe. Und nun sage ich, Gott, der Herr, wie wird es erst sein, wenn ich meine vier schrecklichsten Strafen, Krieg, Hunger, Raubtiere und Pest, auf einen Schlag über Jerusalem hereinbrechen lasse und Mensch und Tier darin ausrotte? Und doch sorge ich dafür, dass einige Menschen in der Stadt am Leben bleiben. Zusammen mit ihren Söhnen und Töchtern werden sie zu euch in die Verbannung verschleppt. Und wenn ihr dann ihr abscheuliches Tun und Treiben mit anschauen müsst, werdet ihr einsehen, dass mein Gericht über Jerusalem eine gerechte Strafe war. Es wird euch trösten, wenn ihr seht, dass ich Jerusalem nicht ohne Grund zerstört habe. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Das ist unser Bibelabschnitt. Ihr dürft kurz durchatmen, weil er hat es schon in sich, ne? Am besten ordnen wir diesen Text mal so ein bisschen ein, bevor wir dann unsere Schlüsse daraus ziehen. Hesekiel ist einer der großen Propheten des jüdischen Volkes. Groß im Sinne von, er hat viel Text hinterlassen, und entsprechend wurde eben auch viel über seine Prophetien theologisiert, und auch das macht ihn groß. Hesekiel ist eine Generation jünger als Jeremia, ein anderer der großen Propheten. Er war selbst Priester, gehörte also zur führenden Schicht damals im Volk Juda. Das Nordreich Israel war zu diesem Zeitpunkt, als er aktiv wurde, schon 100 Jahre lang aus der Geschichte verschwunden, und an seine Stelle war die assyrische Provinz Samarien getreten, und da lebte jetzt so eine Mischbevölkerung assyrisch-orientalisch in diesem Landstrich Samarien. Inzwischen hatte Babylonien die Vormachtstellung im Orient von Samarien übernommen, und die Provinz Juda war zu einem Vasallenstaat der Babylonier geworden. Das ist so die Zeit, in der dann Hesekiel auftrat. Um die Loyalität der Juden zu erwirken, wurden in verschiedenen Wellen führende Personen aus dem Volk, aus dem jüdischen Volk, ins babylonische Exil geführt. Zu einer ersten, noch recht kleinen Gruppe gehörte auch Daniel, der hier ja in unserem Text mehrfach erwähnt wird. Das war im Jahr 604 vor Christus. Im Jahr 597 führten dann die babylonischen Herrscher so eine zweite Deportation durch, und diesmal betraf es mehr Leute als beim ersten Mal, und zusammen mit dem König, dem jüdischen König Joachim, mussten dann auch Hesekiel mit ins Exil nach Babylon. Joachim war zu diesem Zeitpunkt noch ein ganz junger König, hatte nur 3 Monate regiert, war wirklich jung. Später wurde er begnadigt. Anscheinend wurden diese Leute dort im Exil gar nicht so schlecht behandelt. Die besaßen Häuser, betrieben Landwirtschaft, konnten sich ernähren. Es gab auch jüdische Älteste, sie konnten sich also irgendwie organisieren, selbst organisieren als Volk, hatten offizielle Funktionen. Und auch Hesekiel besaß ein Haus, lebte mit seiner Frau dort, nicht weit von Babel entfernt, von der babylonischen Stadt Babel. Die zurückgebliebene Bevölkerung in Juda, die versuchte 10 Jahre später unter König Zedekia dann eine Rebellion. War kein schlauer Gedanke, ging gründlich schief. Und in der Folge wurde Jerusalem und noch wichtiger der Tempel vollkommen zerstört. Das war vorher alles immer heil geblieben, eigentlich recht wunderbar, aber jetzt wurde es zerstört. Noch mehr Menschen wurden ins Exil geführt, das Königtum wurde beendet, Juda hörte auf zu existieren und ab hier redet man dann von der eigentlichen babylonischen Gefangenschaft, wenn ihr dieses Stichwort schon mal gehört habt. So, und da hockt jetzt Hesekiel im Exil, ganz ohne Internet und E-Mail und Facebook oder WhatsApp und er bekommt Botschaften von Gott. Und manche sind für seine direkten Nachbarn dort im Exil bestimmt und andere sind eher für die Juden bestimmt, die zu Hause geblieben sind, also in der Heimat. Und offensichtlich gab es Kanäle, durch die Hesekiels Botschaften eben auch an diese weit entfernten Orte hinkamen und dort gehört wurde. Und die Botschaft hier in unserem Text, die ist eben an die Leute gerichtet, die zur Zeit von Hesekiel weiterhin in Jerusalem wohnten. Weit weg, lange her, könnte man denken. Aber da steckt eben doch eine zeitlose Botschaft drin, die auch uns heute angeht, denke ich. Das geht los mit Vers 13. Du Mensch, stell dir vor, ein Land bricht mir die Treue und sündigt gegen mich. Im Grunde gab es ja damals nur ein Volk, das Gott die Treue überhaupt versprochen hatte, das Volk Israel. Und dieses Volk war leider zu einem Intensivtäter geworden, was den Treuebruch gegen Gott angeht, könnte man sagen. Immer und immer wieder haben sich die Israeliten anderen Göttern zugewandt. Immer wieder haben sie einfach vergessen, dass sie einem Gott die Treue geschworen hatten, nämlich diesem Gott, der sie aus Ägypten, aus der Sklaverei dort befreit hatte. Und wenn ein Volk, ein Land diesem Gott die geschworene Treue bricht, stell dir mal vor, Mensch, sagt Gott, dann muss das doch Konsequenzen haben. Das kann doch nicht ungestraft bleiben. Interessant ist, dass das, was da als Strafe jetzt am Horizont steht, von Gott schon vor langer Zeit angedroht worden war. Im 3. Buch Mose, Kapitel 26, können wir das lesen. Da hatte Gott dem Volk so im Rahmen des Bundesschlusses die Konsequenzen von Gehorsam und Ungehorsam vorgelegt. Sie wussten also, was auf sie zukommen würde. Ungehorsam sollte genau das nach sich ziehen, was hier aufgeführt ist in Vers 21. Krieg, Hunger, Raubtiere und Pest. Oder es wird ja in diesem ganzen Abschnitt so beschrieben. Und im Grunde war das Volk damals zu dieser Zeit bereits mittendrin in so einem Prozess, in dessen Folge diese angekündigten Konsequenzen Wirklichkeit wurden. Die Siege der Feinde, das Exil, das ganze Leid, was über das Volk hereingebrochen war. Das alles war ein Teil der Konsequenzen, die Gott ihnen vorher schon vorgelegt hatte. Nun war es wohl so, dass die Israeliten, die noch in Jerusalem lebten, sich für etwas Besseres hielten. Schließlich waren sie ja nicht ins Exil geführt worden, sondern der Zorn Gottes hatte die anderen getroffen. Und sicherlich zu Recht. Ja, aber wir dürfen hier weiter wohnen, da wo der Tempel ist. Und von daher sind wir wohl sicherlich die Besseren in Gottes Augen. Und so entwickelte sich bei den Juden in Jerusalem so ein reichlich magischer Glaube. Ich hatte es schon kurz erwähnt, das war wirklich erstaunlich. Jerusalem war bei diesen verschiedenen Eroberungszügen in den Jahrzehnten, Jahrhunderten zuvor, von den Assyrern und auch von den Babyloniern, war Jerusalem immer wieder verschont geblieben. Und die Jerusalemer dachten, das muss am Tempel liegen. Hier bei uns steht der Tempel und weil Gott hier wohnt, deshalb kann Jerusalem nicht untergehen. Und Gott hat durch die Propheten immer wieder mitteilen lassen, Leute, das ist ein völliger Trugschluss. Ja, also verlasst euch da nicht drauf. Aber so ist es. Dass man sich völlig verlaufen kann, völlig verrennen kann und völlig mit falschen Vorstellungen an sein Leben herangeht. Und bei denen war das dann so, dass sie es einfach so mit den Vorstellungen und den Ideen und den Geboten Gottes nicht so eng genommen haben. Sie wussten ja, hier der Tempel ist bei uns, Gott ist ja trotzdem da, der drückt ein Auge zu, er wohnt ja hier, ich muss das nicht so eng nehmen. Und so hat der Ungehorsam gegenüber Gott wirklich ungebrochen Konjunktur gehabt. Und es wurden neben Gott weitere Götzen verehrt und so weiter. Das war also ein Leben, was man jetzt so als ein Gott, der von diesem Volk ja verlangt hat, dass sie ihm allein Treue schwören, dass das so ein Gott ja nicht gut heißen kann. Ich möchte jetzt hier mal zum ersten Mal so ein wenig einhaken. Ich glaube nämlich, dass uns solch magischer Glaube heute auch oft begegnet. Und das kann recht unterschiedlich aussehen. Mancher hält zum Beispiel seine Taufe für solch einen Tempel. Ich bin getauft und damit bin ich Christ und damit ist zwischen mir und Gott alles in Ordnung. Und da wird die womöglich schon sehr lange zurückliegende Taufe zu einem magischen Instrument, das mir Gottes Wohlwollen sichert. Das ist dann blöd, wenn ich deswegen gar nicht mehr nach Gottes Vorstellungen frage, nach seinen Vorstellungen für mein Leben. Womöglich lebe ich vollkommen an Gott vorbei. Womöglich habe ich mir ganz andere Götzen erwählt. Sollte Gott dafür Beifall klatschen? Taufe hin oder her? Magisches Verständnis. Und es gibt auch eine frommere Variante davon, ich bin bekehrt. Und deshalb ist zwischen mir und Gott alles in Ordnung. Aber eben auch ein bekehrter Christ kann an Gottes Vorstellungen für sein Leben vorbeileben. Ich kann zum Beispiel völlig vergessen, nach seinen Ideen und Geboten überhaupt zu fragen. Ich kann Gott in den Hintergrund rücken und anderen Götzen dienen. Aber selbst wer gar nicht auf der frommen Schiene unterwegs ist, kann doch ein magisches Verständnis von seinem Leben haben. Die beste Frage ist vielleicht, um das zu erkennen, woher beziehe ich eigentlich meine Sicherheit? Das kann ganz allgemein der Wohlstand unseres westlichen Abendlandes sein. Es kann aber auch mein eigenes Vermögen sein, meine Versicherungen, meine Bildung, mein Können, meine Begabung, mein Job vielleicht, der Erfolg, den ich da habe, meine Gesundheit, meine tolle Ehe und Familie. Weil ich das habe, bin ich sicher. Weil ich das habe, kann mir nichts passieren. Weil ich das habe, brauche ich eigentlich gar nicht nach Gott zu fragen. Und Gott, denke ich mir, ist traurig. Denn er ist der Einzige, der uns wirkliche Sicherheit geben könnte. Und er ist eifersüchtig, weil wir irgendwelche Nebensächlichkeiten zu Götzen machen und sie ihm vorziehen. Nun werden in unserem Text immer wieder diese drei Männer erwähnt, Noah, Daniel und Hiob. Was ist eigentlich das Besondere an diesen dreien? Ihre Rechtschaffenheit, so steht es im Vers 14. Gucken wir kurz an, was das für Leute sind. Noah, der konnte damals bei der Sintflut als einziger sein Leben retten, zusammen mit seinen engsten Angehörigen, und zwar wegen seiner Rechtschaffenheit, seiner Gerechtigkeit, weil er wirklich auf Gott geschaut hat. Alle anderen lebten in Saus und Braus, fragten nicht nach Gott, kümmerten sich um nichts, was recht ist und was gut ist. Und das Unrecht hatte Überhand genommen, aber bei Noah war das anders. Sein Leben war vorbildlich. Und auch das noch, mit Noah konnte Gott Kontakt aufnehmen. Er war offen für Gottes Reden. Und so konnte Gott etwas mit ihm anfangen, die Arche bauen, die Welt retten. Daniel kommt aus einer ganz anderen Zeit. Noah ganz lange her. Daniel ist nahezu ein Kollege von Hesekiel, auch er ein Prophet. Und auch er wurde nach Babylonien deportiert, eben wie gesagt schon ein paar Jahre vor Hesekiel. Und er kam dann in eine ziemlich einflussreiche Stellung, so am Hof von Nebukadnezar. Und was bei Daniel auffällt, sein guter Draht zu Gott und seine Glaubenstreue. Einmal hat er so einen beunruhigenden Traum von diesem König Nebukadnezar gedeutet, was so die Berater vom König irgendwie überhaupt nicht kapiert haben. Die waren daran gescheitert. Und weil er so einen guten Draht mit Gott hatte, konnte er das auslegen. Oder Daniel hat sich auch dort am Hof nach jüdischen Vorschriften ernährt, obwohl er wie ein König hätte speisen können. Oder bei anderen Gelegenheiten bestand Daniel darauf, seine Frömmigkeitspraktiken beizubehalten, obwohl das in dem Moment gefährlich wurde. Das konnte ihm nicht nur Nachteile bringen, sondern sein Leben geriet dadurch regelrecht in Gefahr. Aber er hat weiterhin nach jüdischer Sitte gebetet und er hat das auch nicht verheimlicht, andere konnten das sehen. Diese Treue und Rechtschaffenheit Daniels, die muss im Exil unter diesen ganzen Deportierten sprichwörtlich geworden sein. Die müssen das bemerkt haben. Da ist einer, der wirklich treu zu Gott hält. Bleibt Hiob, auch er ein ganz besonderer Mann Gottes. Er wird als rechtschaffen und aufrichtig beschrieben, weil er eben Ehrfurcht vor Gott hatte. Hütete er sich davor, irgendwelches Böses zu tun. Seine Treue Gott gegenüber war so groß, dass er das dann auch dann noch durchhielt, als ihn sein Glück ganz und gar verlassen hatte. Eigentlich gab es für ihn gar keinen Grund mehr, an Gott festzuhalten. Er hatte nichts mehr davon und trotzdem blieb er Gott treu über lange Zeit und Gott belohnte ihn dafür. Drei vorbildliche Männer, Männer Gottes, Männer, die nach Gott fragten, Männer, die mit ihrem ganzen Leben Gott die Ehre gaben. Männer, auf die Gott richtiggehend stolz war, so klingt es hier durch. Und trotzdem muss Hesekiel im Auftrag Gottes sagen, selbst wenn diese drei Männer zusammen in Jerusalem anwesend wären, es würde nichts mehr ändern. Das Gericht ist beschlossen, die Konsequenzen werden jetzt wirklich kommen. Diese drei Gotteshelden könnten höchstens noch sich selbst retten, aber niemand anderen mehr, nicht einmal ihre eigenen Söhne und Töchter. Eigenverantwortung, das ist die Kernaussage dieses Textes, Eigenverantwortung. Jeder ist für sein eigenes Tun verantwortlich. Kein anderer kann dich retten. Kein Noah, kein Daniel, kein Hiob, kein Tempel, kein magisches Sicherheitsnetz, keine Taufe, die vor irgendwelcher Zeit geschehen ist. Nichts kann dich retten. Du stehst vor Gott, vor seinem Angesicht. Und da entscheidet es sich. Gott ist unser Schöpfer. Und als er uns geschaffen hat, hatte er gewisse Vorstellungen, wie wir auf dieser Erde leben sollen und wie wir miteinander umgehen sollen. Manches nennt er abscheulich und anderes nennt er gut und rechtschaffen. Und wir sind dazu berufen, aufeinander zu achten, einander gut zu tun, so gut es eben geht. Wir sollen Leben und Zusammenleben fördern. Wir sollen dem guten Raum verschaffen. Ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch die höchste moralische Instanz ist, auch wenn kaum noch jemand nach ihm fragt. Ohne Gott kann man zwar versuchen, gut zu sein, irgendwie, aber wer versucht, das Gute ohne Gott zu definieren, der wird scheitern müssen, denke ich. Oder er wird unbewusst auf Gott geprägte Kategorien zurückgreifen oder auf einen über Jahrhunderte in unsere Kultur eingebetteten Schatz von christlichen Werten und Prinzipien. Er wird auf irgendwas zurückgreifen, was eigentlich ursprünglich von Gott kommt. Alles Gute kommt von Gott, dem Schöpfer, dem Vater im Himmel. Und deshalb gehört zu unserem Lebensauftrag, auf Gott zu schauen und nach seinen Vorstellungen von gelingendem Leben zu fragen. Dieser Auftrag gilt für jeden von uns. Täglich, minütlich. Und dafür trägt jeder von uns Verantwortung. Eigenverantwortung eben. Kein anderer kann uns das abnehmen. Selbst wenn Noah, Daniel und Hiob hier wären, es würde keinen Unterschied machen. Jeder von uns trägt Eigenverantwortung. Selbst wenn der Tempel Gottes in unserer Stadt steht, es macht keinen Unterschied. Der Tempel hat keine magische Wirkung. Jeder muss selbst nach Gott fragen. Jeder muss die Begegnung mit Gott selber suchen. Er muss danach suchen, dass Gott in seinem Herzen wohnt, nicht in irgendeinem Tempel. Darauf kommt es an. Jeder muss sein eigenes Leben auf Gott ausrichten. Eigenverantwortung. Selbst wenn man als Baby getauft wurde und immer der Kirche angehörte, selbst wenn man eine Bekehrung erlebt hat und schon lange als Christ unterwegs ist, auch das hat keine magische Wirkung. Darin steckt keine Eigenwirkung. Die Wirkung steckt einzig in der täglich erneuerten Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus, dem Herrn. Kein anderer kann für mich nach Gott fragen. Kein anderer kann Gott für mich lieben. Kein anderer kann Gott für mich dienen. Kein anderer kann Gott für mich anbeten. Das muss ich schon selber tun. Eigenverantwortlich. Ich weiß nicht, klingt alles schon so ein bisschen bedrohlich, gell, was ich heute hier so sage. Habe ich euch heute nur so eine Drohbotschaft zu bringen? Nein, zum Glück nicht. Auch hier gibt es eine Frohbotschaft. Und im Grunde kommt sie vor diesem etwas dunklen Hintergrund eines solchen Textes aus dem Alten Testament erst so richtig zum Leuchten. Es wird ganz richtig gesagt, Gott hat keine Enkelkinder. Aber Kinder hat er. Zum Glück. Denn wer seine Eigenverantwortung wahrnimmt und sich Gott zuwendet, dem wird sich Gott in Liebe eben auch zuwenden. Wenn man das zum ersten Mal macht, sich so an Gott zu wenden, dann tut man das vielleicht so mit ein bisschen mulmigen Gefühl, weil man ja erkennt, was man so alles auf dem Kerbholz hat, weil man sieht, dass Gottes Reinheit zu rein ist für meinen Schmutz. Wer sich ehrlich Gott zuwendet, der wird erkennen, dass Gottes Strafe gerecht ist, so wie das hier in Vers 22 auch anklingt. Eigentlich wäre jede Strafe gerecht, die Gott mir auferlegt. Bei ehrlicher Betrachtung unseres Lebens wird uns bewusst werden, dass wir einen Retter brauchen. Und das Gute ist, wenn ich erkenne, dass ich einen Retter brauche, dann finde ich auch einen. Jesus. Auf ihn hat Gott die Strafe gelegt, die eigentlich mir gelten müsste. Das ist die Botschaft, die schon seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus immer wieder Menschen berührt, die ehrlich nach Gott suchen. Ich kann mich wirklich ohne Angst an Gott wenden, der hier so zornig klingt. Ich kann das tun, weil Gottes Sohn Jesus für mich ist. Weil er mich wirklich lieb hat und weil er mich retten will. Wenn ich meine Schuld bekenne, dann gibt Jesus mir Anteil an seiner Reinheit. Wenn ich meine Fehler zugebe, dann gibt Jesus mir Anteil an seiner Fehlerlosigkeit. Wenn ich erkenne, dass ich immer wieder nicht so lebe, wie ich sollte und wie ich eigentlich will, und ich damit zu Jesus gehe, dann lässt Jesus mich teilhaben an seiner Rechtschaffenheit. Und so gibt er mir die Möglichkeit, mein Leben zu erneuern. Ich kann es von Jesus erneuern lassen. Im Grunde ist das etwas total Großartiges. Gott wird zu meinem Vater. Er zählt mich zu seinen Kindern. Das ist nichts, was ich mir verdiene. Das ist etwas, was er mir schenkt, wegen Jesus. Und wo das geschehen ist, da würde Gott auch meinen Namen ohne Zögern in diese Liste aufnehmen. Noah, Daniel, Hiob und Thorsten. Verrückt, oder? Und Friederike. Und Jens, setz deinen Namen ein. Die können alle mit all ihrer Rechenschaft ihr Leben retten. Nicht mit ihrer eigenen, sondern mit der, die Jesus ihnen gegeben hat. Es ist keine eigene Rechenschaft, nicht meine Gerechtigkeit, die ich mir erarbeitet hätte. Es ist die Gerechtigkeit von Jesus, die er mir schenkt. Ob mein Name in dieser Auflistung auftauchen kann, Noah, Daniel, Hiob und Thorsten, dafür trage ich eine gewisse Eigenverantwortung. Ob dein Name darin auftauchen kann, dafür trägst du eine gewisse Eigenverantwortung. Wenn unser Motto ist, das tut doch jeder, und wir nicht nach Gott fragen, dann werden wir es nicht auf diese Liste schaffen. Wir müssen fragen, was würde Jesus tun? Geistliches Leben braucht immer wieder Erneuerung, neue Hinwendung zu Jesus mit dem Wunsch, dass er mich korrigiert, inspiriert, bevollmächtigt. Und ganz am Anfang steht eben auch einmal solch eine erstmalige Entscheidung, Jesus das eigene Leben zu geben. Und das nennen wir eben Bekehrung. Das steht am Anfang, aber es muss danach immer wieder erneuert werden. Gutes Leben, auch das braucht immer wieder Ausrichtung auf Gott. Eine Familie, der es gut gehen soll, braucht es, dass Vater und Mutter sich immer wieder auf Gott ausrichten. Eine Gesellschaft, die insgesamt gut sein soll, in der es gut zugehen soll, braucht es, dass möglichst viele immer wieder sich auf Gott ausrichten. Und dafür tragen wir ein Stück weit die Verantwortung mit. Nicht für die anderen, aber für uns selbst. Ich für mich habe Eigenverantwortung, wie ich mein Leben lebe und wie ich es auf Gott ausrichte, täglich, minütlich. Eigenverantwortung. Lasst mich beten. Lieber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns vergibst, wo wir nach solch einem falschen Motto leben, das tut doch jeder. Und wo wir uns davon einer Gesellschaft auch in die falsche Richtung lenken lassen, die dir nicht gefallen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir Eigenverantwortung wahrnehmen. In unserem Leben und da, wo wir zu tun haben, da, wo wir Einfluss nehmen können. Ich möchte dich gern bitten, identifizier doch bei uns, was da falsch ist, was da ungut ist, was dir nicht gefallen kann. Unsere magischen Hilfsmittel vielleicht, worauf wir uns verlassen, statt uns auf dich zu verlassen. Unsere Götzen, die deinen Platz eingenommen haben, der doch allein dir gebührt. Identifiziere unsere Kompromisse und Ausreden, die dir nicht gefallen können. Und ich möchte dich bitten, erneuere uns, da wo wir Erneuerung nötig haben. So in unserem persönlichen Glaubensleben vielleicht. Vielleicht muss es jemand heute einen ersten Schritt machen auf dich zu, so eine erste Entscheidung, so eine Lebensentscheidung mit dir zu leben, auf dich schauen zu wollen, schenk ihm, dass er diesen Schritt heute gehen kann. Hilf uns, dass jeder von uns sich auf dich ausrichten kann, dass wir das in unserer Familie tun können, im Job, da wo wir Verantwortung tragen und auch da, wo keiner von außen hinschauen kann, außer du. Erneuere uns, Herr, wo wir es nötig haben. Und vielleicht möchte jetzt jemand auch mitbeten von euch, ganz persönlich. Sieh, Herr, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Schau doch, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der dir nicht gefallen würde. Und bring mich zurück auf den Weg zu dir. Leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Danke, Jesus, dass du mir diesen Weg zeigen willst und dass ich ihn mit deiner Hilfe tatsächlich auch gehen kann. Amen.